H2 Radio.
Das Campusradio.
Es ist 18 Uhr und damit wieder Zeit für das Campusmagazin Omnifrequent und wie immer live vom Campus der Hochschule Magdeburg-Stendal. Mein Name ist Cheyenne Erthers und ich begleite euch durch die nächsten 30 Minuten voller interessanter Themen hier aus Magdeburg. Heute sprechen wir über Gleichstellung in der Stadt, besondere ehrenamtliche Arbeit, über finanzielle Unterstützung für Studierende, über die Sicherheit rund um den FCM und über ein medizinisches Angebot, das vielen so wahrscheinlich noch gar nicht bekannt ist. Wir starten auch gleich rein, denn mal Hand aufs Herz, am Ende des Monats kennen wir es alle, das Geld wird irgendwie knapp. Besonders wir Studierenden merken das, wenn das BAföG einfach nicht mehr reicht. Mein Kollege Niklas Emke hat sich mal genauer angeschaut, warum so viele von uns am Monatsende auf dem Trockenen sitzen und was beim BAföG gerade schiefläuft.
Für viele Studierende soll das Studium die Möglichkeit für eine goldene Zukunft sein. Doch für einige ist dieser Weg ohne staatliche Unterstützung kaum zu bewältigen. Das BAföG. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz soll Bildung gerechter machen und Chancen verbessern. In Magdeburg bekommen laut BAföG-Amt über 4000 Studierende Zuschüsse. Doch seit der letzten Mini-Erhöhung des BAföGs im vergangenen Jahr sind die Lebenshaltungskosten für viele Studierende ohne einen Nebenjob nicht mehr tragbar.
Komme ich fast gut zurecht, aber nur, weil ich daneben arbeite. Ansonsten nur BAföG klarzukommen, das ist schon ein bisschen schwierig. Also da kommt man schon gut bis 15. zurecht, aber ab dem, wenn die anderen Rechnungen auf einen zukommen, dann ist es dann Schluss. Also man muss schon daneben arbeiten, ansonsten wird das schon nichts eigentlich.
Die finanziellen Engpässe sind lange kein Einzelfall mehr. Immer mehr Studierende geraten durch steigende Mieten, teure Lebensmittel und höhere Energiekosten unter Druck. Für die Politik ist das längst ein Warnsignal. Im Koalitionspapier der CDU/CSU und der SPD versprechen die Parteien große Änderungen und eine Kopplung an das Existenzminimum. Und auch David Schliesing, Mitglied des Bundestags der Partei Die Linke, spricht von einer Entwicklung, die sich für viele Studierende inzwischen dramatisch auswirkt.
Also wir haben, glaube ich, einfach vor dem Hintergrund der steigenden Energiekosten, der permanent steigenden Mietkosten, Lebenshaltungskosten, die, glaube ich, für viele nicht mehr ertragbar ist. Also es sind ja wohl bis zu 80% laut aktueller Erhebung der Studierenden von Armut betroffen. Und das ist nicht nur alarmierend, das ist erschreckend.
Um diese steigenden Kosten auszugleichen, gehen viele Studierende nebenbei arbeiten. Doch selbst das reicht oft nicht.
Ich muss ja halt auch nebenbei arbeiten, weil das BAföG reicht nicht. Wir bekommen als Studenten 990 Euro und dafür musst du auch noch die Krankenkasse bezahlen. Und auf jeden Fall, das Geld würde Ende des Monats nicht reichen.
Doch nicht nur die steigenden Kosten bringen die Studierenden zum Verzweifeln. Viele von ihnen scheitern schon früher, nämlich beim Versuch, BAföG zu beantragen. Der Antrag gilt als kompliziert, unverständlich und bürokratisch.
Um ehrlich zu sein, das war schon wirklich kompliziert. Also wenn man schon den ersten Brief aufmacht, was sie alles verneinen wollen, das ist gefühlt eine Seite. Und auf der Rückseite geht es weiter, was sie alles wollen. Vom Blatt 3, 4, 5, 6, 8 gefühlt. Lebenslauf von Oma, Opa, alles rum und dran.
Dem Magdeburger BAföG-Amt sind diese Probleme längst bekannt. Trotz des 2021 eingeführten Online-Antragssystems BAföG Digital bleiben die Anforderungen hoch. Für eine Bewilligung müssen zahlreiche Unterlagen eingereicht werden. Der Hauptantrag, Nachweise über Einkommen und Vermögen, die Immatrikulationsbescheinigung, Kontoauszüge, der Mietvertrag und die Steuerunterlagen der Eltern. Und je nach Familiensituation können dann noch zusätzliche Formblätter und Angaben zu Geschwistern oder dem bisherigen Ausbildungsweg dazukommen. Diese Menge an Dokumenten überfordert viele Studierende. Doch Oliver Bayer vom Magdeburger BAföG-Amt betont, der Umfang ist gesetzlich vorgeschrieben.
Wir versuchen, das so einfach zu halten wie möglich, auch mit E-Mails zu arbeiten und so weiter. Aber viel leichter kriegen wir es anhand der Gesetzeslage nicht hin.
Während das Amt also an die gesetzlichen Vorgaben gebunden ist, fordert David Schliesing grundlegende Reformen. Für ihn braucht es deutlich höhere Bedarfssätze und realistische Zuschüsse, vor allem für die Wohnkosten.
Die Bedarfssätze müssen an die tatsächlichen Lebenshaltungskosten angepasst werden. Also wie schon eben gesagt, sie müssen eben einfach an das aktuelle Niveau angepasst werden. Die Wohnkostenpauschale muss erhöht werden.
Doch selbst wenn all diese Forderungen umgesetzt würden, höhere Bedarfssätze, mehr Wohnkostenzuschüsse und ein Fördersystem, das sich am Existenzminimum orientiert, ein grundlegendes Problem bleibt bestehen. Das BAföG erreicht viele Studierende gar nicht erst. Ein großer Teil der Anspruchsberechtigten stellt nämlich keinen Antrag. Und genau hier sieht Oliver Bayer vom Magdeburger BAföG-Amt eine der größten Lücken im System.
Was man aus Statistiken rausgefunden hat, viele stellen einfach keinen Antrag. Also 60% derjenigen, die kein BAföG kriegen, könnten was kriegen. Sie stellen aber keinen Antrag, weil entweder das Wissen auch teilweise nicht da ist oder man die Arbeit sich nicht machen will oder.
Also, auch wenn es nervt und sich nach viel Papier anhört, manchmal lohnt sich wirklich. Wenn ihr euch also unsicher seid, ob ihr BAföG bekommen könntet, probiert es doch einfach mal aus. Und jetzt geht's hier musikalisch weiter mit They Don't Care About Us von Michael Jackson. Das war They Don't Care About Us von Michael Jackson. Jetzt geht's hier bei uns um eine Bäckertüte. Die kann aber noch viel größere Bedeutung haben, als einfach nur die Lieblingsbrötchen zu verpacken. Was hinter dieser besonderen Tüte steckt, das verrät uns jetzt meine Kollegin Lilly Augustin. In der Bäckerei Steinecke am Alten Markt wimmelt es von Menschen. An diesem Dienstagnachmittag versammeln sich VertreterInnen aus Politik und gemeinnützigen Vereinen sowie interessierte Schaulustige in der Bäckereifiliale. Und das alles wegen Bäckertüten. Genau die haben an diesem Tag nämlich eine ganz besondere Bedeutung. Es ist der 25. November, der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Und die Tüten? Teil einer bedeutsamen Aktion, wie die Magdeburger Gleichstellungsbeauftragte Heike Ponitka erklärt.
Sie holen sich Brötchen oder Kuchen oder Brot und kriegen sozusagen die Info, oh, wenn irgendwas ist, kann ich mich da und dahin wenden. Es geht ja nicht um die Bäckertüten, ne? Da steht das gesamte Hilfenetzwerk drauf.
Mit dem Slogan Gewalt kommt nicht in die Tüte wird an diesem Tag ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt. Durch die Aktion werden 60.000 Bäckertüten mit aufgedruckten Hilfsangeboten für Opfer von häuslicher Gewalt unter die Magdeburger Bevölkerung gemischt. Das Projekt ist nur eines von vielen Maßnahmen für Chancengleichheit von Frauen, Männern und queeren Personen in Magdeburg. Die Stadt schlägt sich dabei so gut, dass sie dieses Jahr sogar genau dafür ausgezeichnet wurde, der sogenannte Gender Award der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen prämiert alle 2 bis 3 Jahre Kommunen, die in Sachen Gleichstellung besondere Vorreiterpositionen einnehmen. Katja Henze ist Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Weißenfels. Sie war Teil der diesjährigen Award-Jury und verrät:
In diesem Fall war es einfach überhaupt nicht schwer, den ersten Platz herauszufinden, weil wir haben ein Punktesystem auch hinterlegt und Magdeburg war eindeutig. Und da war sich die Jury einfach sehr sicher.
Ob einheitliches Leitbild, geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe oder gendergerechte Haushaltspolitik, Magdeburg überzeugte. Jurymitglied Katja Henze betont vor allem die sichtbare Arbeit innerhalb der Zivilgesellschaft. So habe Magdeburg zahlreiche Verbände und Organisationen, die sich für Gleichstellung stark machen. Diese zu unterstützen, sieht auch die Gleichstellungsbeauftragte Heike Ponitka als oberstes Ziel an.
Ich denke, dass unser Job ja ist, dafür zu sorgen, dass die engagierten Mitarbeiterinnen aus den Netzwerken, aus dem Frauenhaus, aus der Beratungsstelle gegen Menschenhandel, Zwangsprostitution, dass wir gute Bedingungen für sie einfordern. Und das machen wir auch.
Eine dieser Beratungsstellen ist der Verein Wildwasser e.V., welcher sich gegen sexualisierte Gewalt stark macht. Ines Hattermann ist eine der Ansprechpartnerinnen für Opfer von häuslicher Gewalt und sieht die Effekte der Arbeit von Heike Ponitka und ihren KollegInnen deutlich.
Was die Kolleginnen gerade vom Gleichstellungsamt eben wirklich seit Jahrzehnten leisten, unermüdlich, dass auch das Thema Gewalt an Frauen immer wieder voranzubringen und eben auch Schutzeinrichtungen auf ganz unterschiedliche Art und Weise unterstützen. Ich glaube, das ist schon ein ganz deutliches Zeichen.
Dennoch zeichnen Wahlumfragewerte in Magdeburg ein anderes Bild. Über 1/3 der Wahlberechtigten tendieren zu gesichert rechtsextremen Parteien, welche sich offen gegen die Arbeit des Gleichstellungsamtes stellen. Und dennoch erhielt Magdeburg mit besonderem Augenmerk auf die engagierte Zivilgesellschaft den diesjährigen Gender Award. Jurymitglied Katja Henze erklärt, weshalb das trotz der Umfragewerte zusammenpassen kann.
Das passt aus meiner Sicht her genau da gut zusammen, dass damit sichtbar wird, dass eben Magdeburg, Ostdeutschland eben nicht nur den starken Rechtsruck zu verzeichnen hat, den auch, aber es gleichzeitig Haltungen und Menschen gibt, die eben vor allen Dingen für Demokratie und Teilhabe stehen.
Durch das breite Presseecho komme der Award neben seiner symbolischen Bedeutung auch an die Magdeburger Bevölkerung heran. Von dieser wünscht sich Gleichstellungsbeauftragte Heike Ponitka vor allem eines.
Wichtig ist, hinzuschauen, zu reden darüber, zu diskutieren. Ich finde diskutieren total klasse. Es nicht zu banalisieren, dieses Thema, sondern offen zu bleiben und sich dafür einzusetzen, sich damit zu befassen und mit uns ins Gespräch zu kommen.
Hallo. Ein bisschen weniger Getümmel als am alten Markt, aber die Aktion bleibt dieselbe. In Ernas Unverpacktladen in Stadtfeld Ost, 5 Straßenbahnstationen vom Stadtzentrum entfernt. Auch hier gehen die Aktionstüten über die Ladentheke. Geschäftsführerin Sarah ist Fan.
Wir wollen halt nicht nur ein Einkaufsladen sein, sondern halt auch ein Ort, wo sich Leute sicher fühlen, wo sich Leute wohlfühlen. Und die Aktion ist ja auf jeden Fall ein Teil, der dazu beiträgt.
Darf ich dir dazu unsere Aktionstüte geben?
Na, aber ich bin
dran. Und somit verlässt eine weitere von insgesamt 60.000 Bäckertüten den Laden und sorgt damit ganz unterschwellig für mehr Gleichstellung in der Stadt. Ein Gebiet, in dem Magdeburg ein wahres Vorbild sein kann.
Ich hatte leider noch nicht die Gelegenheit, die Tüte selbst zu sehen, aber vielleicht ja einer von euch. Was allerdings bestimmt einige von euch gestern gesehen haben, ist das FCM-Spiel in Leipzig. Zwar lief es nicht so gut mit einer Niederlage von 1-3, aber trotzdem wissen wir, beim FCM ist immer richtig schön Stimmung. Was man aber oft vergisst, damit alles sicher abläuft, ist eine Menge Planung vonnöten. Wie sich genau um die Sicherheit gekümmert wird und welche Herausforderungen es gibt, berichtet mein Kollege Lukas Pollitt.
FCM!
Sicherheitskräfte gehören zu den am stärksten regulierten Gruppen im Fußball. Die DFL schreibt bis ins Detail vor, wie viele Personen an welchen Eingängen stehen müssen, wie Fluchtwege gesichert werden und wie der Verein seine Risikoanalyse erstellt. Laut DFL ist der Verein dazu verpflichtet, alle zumutbaren Maßnahmen zu treffen, die geeignet und erforderlich sind, um die Sicherheit bei der Durchführung von Spielen zu gewährleisten. Dazu gehört das rechtzeitig vor Spielbeginn Sicherheits- und Koordinationsbesprechungen zwischen Club, Stadionbetreiber, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Ordnungsdienst stattfinden müssen. Pro Sicherheitsbeauftragten gibt es einen Einsatzleiter, welcher dann die Personenliste dokumentiert und Protokoll über Einsätze führt.
Ja, das bedeutet, dass man alle 2 Wochen eine Großveranstaltung durchführen und organisieren darf oder auch muss mit über 1000 Mitarbeitern, die sich in den verschiedensten Bereichen dann hier tummeln, über das Catering, Ordnungsdienst, Technik und so weiter. Und das muss alles koordiniert werden und das ist dann die Aufgabe des Veranstaltungsleiters.
Brandaktuell dazu die Debatte zur Stadionsicherheit im Vorfeld der Innenministerkonferenz. Im Raum stehen personalisierte Tickets, eine mögliche KI-gestützte Überwachung mit Gesichtserkennung in Stadien und eine Verschärfung der Stadionverbote. Fans des 1. FC Magdeburg sehen die Maßnahmen mehr als kritisch und haben bereits beim vergangenen Heimspiel gegen die angekündigten Verschärfungen demonstriert. Mit Pyrotechnik. Der Verein setze auf Kooperation statt Konfrontation und schreibt in seinem Statement: Nur durch den frühzeitigen Einbezug aller relevanten Akteure wie Vereine, Fans, Politik, Polizei und Kommunen entstehen Lösungen, die wirksam und gesellschaftlich akzeptiert sind. Für medizinische und sanitätsdienstliche Begleitungen bei Spielen im Profifußball sind regelmäßige Notfalltrainings für das medizinische Personal vorgeschrieben. Seit 2021 sind diese auch in den DFL-Statuten verankert. Insbesondere muss bei jedem Spiel mindestens ein automatisierter Defibrillator am Spielfeldrand vorhanden sein. Eine Studie des New England Journals zeigt, dass vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei vorbelasteten Personen im Stadion häufiger auftauchen als an gewöhnlichen Tagen.
Also mein Tag hat heute Morgen um 7 angefangen mit den Einkäufen und der hört dann, okay, das Spiel beginnt um 21 Uhr, 22:45 ist es zu Ende, 90 Minuten nach Spielende müssen wir noch vor Ort sein, nach der UEFA. Das heißt 22:45 und bis ich und meine Leute, die mit mir die Verpflegung machen, rauskommen, wird es bestimmt 1:30 sein. Und bis wir dann hier sind, dann kommen natürlich die Nacharbeiten mit Spülen, mit Aufräumen, mit alles wieder einsatzbereit machen. Also von daher, man hat schon ein bisschen was zu tun.
An Spieltagen des FCM arbeiten rund 40 Sanitäter plus Notarztteam. Dazu gibt es einen separaten Raum für Verletzungen. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Fans. Diese werden regelmäßig durch den Stadionsprecher darauf hingewiesen, bei einem medizinischen Zwischenfall ruhig zu bleiben und Platz zu schaffen. Ein besonders sensibler Bereich ist hierbei die Nordtribüne, der sogenannte Stehblock, wo die Fans oft wenig Bewegungsfreiheit haben. Sollte es zum Ernstfall kommen, ist somit auch jeder einzelne Fan Teil des Sicherheitskonzepts.
So viel also zur Sicherheitslage beim FCM. Wir spielen jetzt erstmal für euch Bulletproof von LaRue.
Das war LaRue mit Bulletproof. Und jetzt stell dir mal vor, du hast keine Krankenversicherung und ein Arzt darf dich nur behandeln, wenn es wirklich ein Notfall ist. Kaum vorstellbar, oder? Aber genauso leben in Deutschland hunderttausende Menschen. Damit diese Leute trotzdem Hilfe bekommen, gibt's in Magdeburg Open.med, ein Projekt von ÄrztInnen weltweit. Was genau das ist, hat sich meine Kollegin Josina Müller für euch angeschaut.
Von einem 0-Jährigen bis zu einem 80 Jahre alten Menschen sind in der OpenMed seit dem 4. November 2024 bisher alle Altersgruppen vertreten gewesen. Obwohl es seit 2009 die allgemeine Krankenversicherungspflicht in Deutschland gibt, gibt es dennoch viele Menschen, die geringfügig bis gar nicht krankenversichert sind. Die Gründe dafür können kaum unterschiedlicher sein. Darunter sind Wohnungslose, die den Anschluss an das System verloren haben, Selbstständige, die nicht genug verdienen, um die Kassenbeiträge zu bezahlen, Rentner, Studierende, Menschen, die einfach in finanzielle Notlagen geraten sind und ihre Beiträge nicht mehr zahlen können, wodurch sich das Krankenversicherungsverhältnis eingeschränkt hat. Auch die Projektreferentin Verena Husert, die vor Ort in der OpenMed in Magdeburg arbeitet, zeigt noch andere Gründe auf.
Genau, es ist auch so, wenn die Krankenversicherung einen lange nicht erreichen kann, kann man auch aus der Versicherung fliegen, weil die Kassen dann sagen, wir wissen gar nicht, ob die Person noch existiert, ob die Person noch lebt. Das heißt, wenn Personen vielleicht auch psychisch überfordert sind, Briefe nicht mehr öffnen können, kann das auch dazu führen, dass man irgendwann vielleicht nicht mehr versichert ist. Genau, was auch immer wieder vorkommt, sind vielleicht Personen aus anderen europäischen Ländern, die eben hier keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben, worüber sie sonst versichert werden könnten.
Neben der medizinischen Basisversorgung werden die Patienten in der OpenMed beraten und unterstützt, um sie wieder in das reguläre Gesundheitssystem einzugliedern. Wenn es notwendig ist, werden sie auch an jeweiligen Anlaufstellen wie Fachärzte vermittelt. Dadurch, dass es in Deutschland immer noch einige bürokratische Hürden gibt, die den Zugang zu einer optimalen Gesundheitsversorgung erschweren, fordert die Hilfsorganisation Ärzte der Welt eine elektronische Gesundheitskarte für Geflüchtete. Warum das so wichtig ist, erklärt uns Verena Rusert hier noch einmal.
Dass einfach auch die bürokratischen Wege sowohl für die Personen, die medizinische Behandlung brauchen, als auch die, die sie behandeln, einfach abgebaut werden. Oder auch, dass die Übermittlungspflicht für Menschen, die eben keinen geregelten Aufenthaltsstatus haben, ausgesetzt wird. Dass es immer wieder auch Personen gibt, die einfach mit den bürokratischen Wegen überfordert sind, vielleicht Sozialleistungen zu beantragen. Dass da auch einfach genug Unterstützungssysteme vorhanden sind. Und darüber hinaus gibt es eben auch andere Hürden, die noch abgebaut oder verändert werden könnten.
Doch wie kann es sein, dass so ein Projekt nur von Spenden und nicht von Geldern aus der Stadt getragen wird, da es doch ein so wichtiger Teil der Gesundheitsversorgung ist? Aus diesem Grund habe ich mit Philipp Händler gesprochen. Er gehört zum Stadtrat in Magdeburg und ist für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Future tätig.
Also wir haben in dem Zusammenhang ja auch einen Antrag gestellt, zusammen mit der Fraktion der Linken im Stadtrat, wo wir OpenMed hier in Magdeburg unterstützen wollten von der Kommune aus. Da hatten wir einen Antrag zur finanziellen Unterstützung und auch zur materiellen Unterstützung durch andere Institutionen. Leider ist der Antrag direkt abgelehnt worden, wurde gar nicht in die Fachausschüsse überwiesen. Das ist leider gerade ein generelles Problem, dass Anträge von Grünen und Linken es sehr schwer im Rat haben, überhaupt in Ausschüsse überwiesen zu werden, sondern direkt abgestimmt werden und häufig auch direkt durch die Mehrheiten von CDU und AfD abgelehnt werden.
Auch ein anderes Problem in der Gesellschaft zeigt sich gerade in diesen Zeiten mit einer großen Deutlichkeit. Hass und Hetze sich durch das gesamte Land. Es wird auf Menschen in Notlagen reagiert, als wären sie Abschaum. Da ist es kein Wunder, dass die Patienten in der OpenMed anonymisiert behandelt werden wollen, obwohl sich die meisten Menschen nicht freiwillig für dieses Schicksal entschieden haben. Philipp Händler vertritt zu diesem Thema ganz klar eine eigene Meinung.
Ich glaube, da würde ich weggehen davon, genau diese Gruppen miteinander zu vergleichen, also Mittelschicht und die Leute, die darauf angewiesen sind. Das ist ja auch ein Fehler, der gemacht wird, ne? Dass der Fokus auf diese Diskussion gelenkt wird und Leute, die einfach viel mehr verdienen und vielleicht auch mehr Beiträge zahlen könnten, ohne dass es einen großen Einfluss hätte auf ihr eigenes Wohlbefinden, dass da halt nicht rangegangen wird. Ne? Damit könnte man viel machen. Aber nein, wir diskutieren lieber darüber, wie der Konflikt zwischen Mittelschicht und Leuten, die in wirklichen Notlagen sind, ist.
Auch wenn es dieses Problem in Deutschland nicht geben sollte, ist es gut zu wissen, dass man nicht allein ist und dennoch auf Hilfe und Unterstützung hoffen kann.
Und damit habt ihr einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie wichtig OpenMed für viele Menschen ist. Und genauso wichtig geht's hier weiter. Denn zum Schluss schauen wir auf vier Pfoten und viel Engagement. Die Rettungshundestaffel hilft ehrenamtlich bei der Suche nach Vermissten. Was die Hunde können und wie das Team arbeitet, erklärt uns meine Kollegin Jan-Rieke Winter.
Wenn im Jerichoer Land Menschen vermisst werden, dann kann sie zur Hilfe gerufen werden. Die Rettungshundestaffel Magdeburg-Elbeland. Ein kleiner Verein, vor 9 Jahren gegründet, 14 aktive Mitglieder und offiziell Teil des Katastrophenschutzes. Alexandra Koch ist die erste Vorsitzende des Vereins und seit 20 Jahren in der Rettungshundearbeit aktiv. Gemeinsam mit ihrem Team bildet sie Hunde für die verschiedenen Suchlagen aus. Das Ganze passiert ehrenamtlich, regelmäßig und nach bundesweit anerkannten Standards.
Also wir bilden Hunde für die Flächensuche aus und für die Trümmersuche. Unsere Flächenhunde, die suchen für die Polizei Waldstücke ab und suchen nach vermissten Personen, suchen aber alles, was an Menschen in diesem Wald sich befindet und lebt. Diese Art der Rettungshunde bilden wir aus und stehen damit der Polizei für Vermisstensuchen zur Verfügung.
Allein in diesem Jahr wurde die Rettungshundestaffel 22 Mal alarmiert. 9 Mal waren sie tatsächlich im Einsatz. Und was im Einsatz unerlässlich ist, das beginnt im Training. Diesmal in einem abgelegenen Waldstück. Alexandra öffnet den Kofferraum und in der Transportbox wartet auch schon ungeduldig ihre Hündin Hildi. Sie ist eine sogenannte Bringslerin. Ein Bringsel ist eine kleine Vorrichtung, die am Halsband befestigt ist. Diese kann der Hund selbstständig ins Maul aufnehmen, sobald er eine Person gefunden hat. Doch bevor es ans Suchen geht, läuft erstmal alles nach Routine. Kenndecke, Halsband, Bringsel, Leine, vielleicht eine letzte Belohnung, dann das Startsignal und los geht's. Wie ein Hund später anzeigt, dass er jemanden gefunden hat, hängt von der vorausgegangenen Trainingsmethode ab. Bringsler bringen das Bringsel zurück und Verbeller bleiben direkt am Fundort und bellen dort so lange, bis der Hundeführer bei ihnen ist. Dieses Zusammenspiel aus Vorbereitung und Sucharbeit ist das, was die Ehrenamtlichen motiviert und was die Rettungshundestaffel im Ernstfall so zuverlässig macht. Das gilt auch für Madeleine Bohne. Sie ist seit 1,5 Jahren Mitglied der Staffel und trainiert mit ihrer fuchsbraunen Labradorhündin Juna, die zwar noch keine Prüfung abgelegt hat, aber bereits große Fortschritte macht.
Also es ist einfach faszinierend, wie die Hunde arbeiten, wie die Entwicklung ist, wie man selbst mit dem Hund dann auch zusammenwächst in der Arbeit. Und es gibt natürlich auch immer mal Rückschritte und dann denkt man manchmal, schaffen wir das alles? Ja, wenn man die anderen Hundeteams sieht, die schon so gut ausgebildet sind und die Prüfung bestanden hat, aber wenn man einmal Blut geleckt hat und einmal richtig mit drin ist, dann stellt sich mir die Frage frühestens nicht, ob ich zum Training fahre oder nicht.
Und wer jetzt selbst Hundeführer werden möchte, kann sich direkt bei der Staffel melden. Telefonisch, per Mail oder über das Kontaktformular. Denn Alexandra sagt, dass Leute, die zur Rettungsstaffel kommen, eher zufällig bei ihnen landen.
Alle, die damit anfangen, haben plötzlich einen Hund, wo sie Potenzial sehen, dass der mehr machen möchte als nur kleine Spaziergänge und auf der Couch zu liegen, also sich Gedanken darüber machen, ob er ausgelastet wird. Und wir schauen uns dann sowohl den Hund an, ob er geeignet ist, als auch die Person. Es ist ein sehr kleines Team, klein und fein, wo auch, so ist das Leben, auch zwischenmenschlich es passen muss. Und dann geht es relativ zügig, wenn alles passt und man wird in die Staffel aufgenommen.
Wirklich ein spannender Einblick in eine Arbeit, die man sonst eher viel zu selten zu sehen bekommt. So, und das war's auch schon wieder für heute hier bei Omnifrequent. Wir hatten eine Menge Themen vom Gender Champion zur Rettungshundestaffel über BAföG bis zum FCM und auch medizinisch sind wir jetzt alle ein bisschen besser informiert. Falls ihr einen Beitrag oder die ganze Sendung nochmal nachhören wollt, schaut doch gern auf h2.radio.de nach. Schön, dass ihr dabei wart und nächste Woche Mittwoch geht's um 18 Uhr wieder in die nächste Runde. Ich bin Cheyenne Erthas und wünsche euch noch einen entspannten Abend. Bis nächste Woche.
H2 Radio.
H2 Radio.
Das Campusradio.